SWR 2 aktuell.
Mit folgenden Themen am Sonntagabend. Großer Ärger in Berlin, nachdem die Türkei den deutschen Botschafter und andere Diplomaten ausweisen will. Die Debatte um Flüchtlinge, die aus Belarus nach Polen kommen, geht weiter. Und der Friedenspreis des deutschen Buchhandels geht an die Simbabwerin Tsitsi Dangwarengwa. Darum geht's bis 18.20 Uhr. Im Studio ist Gerhard Leitner. Einen schönen guten Abend. 10 Botschafter in der Türkei sollen zu unerwünschten Personen erklärt werden, darunter der deutsche Botschafter Jürgen Schulz. Das hat der türkische Präsident Erdogan gestern angeordnet. Ihnen droht die Ausweisung. Die Botschafter hatten gefordert, den seit 2017 ohne Gerichtsurteil inhaftierten Menschenrechtsaktivisten Kavala freizulassen. Die türkische Regierung wirft ihm Spionage und einen Putschversuch vor. Auch in der Türkei ist Erdogans Drohung umstritten. Aus Istanbul berichtet unsere Korrespondentin Phyllis Kükrekol.
Die Notiz zur Freilassung des Mäzens Osman Kavala war aus türkischer Sicht eine Grenzüberschreitung. Bis gestern blieb es aber bei einer Verurteilung des Vorgehens der 10 Botschafter. Doch dann verkündete Präsident Erdogan:
Ich habe das Nötige angeordnet. Die sollen so schnell wie möglich zu unerwünschten Personen erklärt werden. Das werdet ihr sofort erledigen, habe ich gesagt.
Die größte Oppositionspartei, die CHP, reagierte auf Twitter. Das sei ein Ablenkungsmanöver, fand CHP-Chef Kılıçdaroğlu.
Die Person, die das Land in hoher Geschwindigkeit in Richtung Abgrund schleift, hat also den Befehl herausgegeben, die 10 Botschafter zu unerwünschten Personen zu erklären. Ich sage es ganz offen, bei dieser Aktion geht es nicht darum, nationale Interessen zu schützen. Er hat die Wirtschaft zerstört und sucht jetzt nach Ausreden.
Die Menschen hätten nichts zu essen, so Kılıçdaroğlu weiter. Die I-Partei, die in der Opposition eng mit der CHP zusammenarbeitet, kritisiert zwar die Einmischung der Botschafter in innere Angelegenheiten. Der stellvertretende Vorsitzende der I-Partei findet aber auch, dass die AKP mit diesem außenpolitischen Manöver von ihrer, Zitat, Unfähigkeit in der Politik ablenken wolle. Innenminister Soylu, bekannt für seine markigen Sprüche, hatte in einer Rede am Samstag verbal aufgerüstet. Die Türkei stehe zusammen, so Soylu.
Lasst sie mit Kanonen kommen oder mit Gewehren. Lasst sie nicht nur 10 Botschafter, sondern die Botschafter auf der ganzen Welt hier versammeln. Sie können diesem Volk kein Haar krümmen.
Und später fand der AKP-Mann, das Ausland sei missgünstig.
Sie wollen einfach nicht, dass die Türkei auf den Beinen steht, dass die Türkei stark wird und dass die Türkei reich wird. Das ist ihre einzige Sorge.
In ein ganz ähnliches Horn bläst die Politikbeobachterin Zeynep Oktav, Professorin für internationale Beziehungen. Das ist ein systematischer, geplanter Zersetzungskrieg gegen die Türkei. Ich glaube, sie wollen, dass die Regierung fällt. Ich denke, dass planvoll gegen unseren Präsidenten vorgegangen wird. Aus dem Außenministerium ist einzig zu hören, man berate sich und teile bei Zeiten mit.
Berichtet Phyllis Kükrekol aus Istanbul. Erdogans Drohung, 10 Botschafter auszuweisen, eben auch den Deutschen, hat in Berlin für große Empörung gesorgt. Auch heute gibt es weitere Reaktionen, die Anja Günther für uns zusammenfasst.
Die Aufregung ist groß, da ist von einer außenpolitischen Eskalation die Rede. Der CDU-Außenexperte Röttgen beispielsweise hat keinerlei Verständnis für die Ankündigung des türkischen Präsidenten Erdogan, 10 Diplomaten, darunter den deutschen Botschafter, zu unerwünschten Personen erklären zu lassen. Es sei absolut geboten gewesen, findet Röttgen, dass die Diplomaten gegen die Inhaftierung des türkischen Menschenrechtsaktivisten Kavala protestieren, weil Kavala ja seit 4 Jahren ohne Gerichtsurteil im Gefängnis sitzt. Der FDP-Europapolitiker Lambsdorff sagt, sollte die türkische Regierung die Botschafter tatsächlich ausweisen, wäre das unklug und undiplomatisch und würde das Verhältnis der Türkei zum Westen schwächen. Nur die AfD, die sieht das anders und wirft dem Auswärtigen Amt vor, sich in innere Angelegenheiten der Türkei einzumischen.
Die Empörung in Berlin ist also groß, doch was folgt aus dieser Drohung? Noch einmal unsere Korrespondentin in Berlin, Anja Günther.
Die Frage der Konsequenzen ist ein diplomatischer Balanceakt und das zeigt sich schon daran, dass das Auswärtige Amt auf Erdogans Ankündigung bisher zurückhaltend reagiert hat. Aus dem Außenministerium heißt es, man nehme das alles zur Kenntnis und berate sich mit den 9 anderen betroffenen Staaten. Dazu gehören ja unter anderem die USA, Frankreich und Dänemark. Für die Außenexpertin der Linken, Dardelen, sind 2 Konsequenzen schon mal klar. Die betroffenen Staaten müssten eine gemeinsame, deutliche Antwort geben, sagt sie, und Sollte der deutsche Botschafter aus der Türkei tatsächlich ausgewiesen werden, müsste im Gegenzug auch der türkische Botschafter Deutschland verlassen. So sieht das die Linke. Ganz grundsätzlich kann man sagen, sollte das alles so kommen, wie von Erdogan angekündigt, dann würde das die Beziehungen der westlichen Staaten mit der Türkei extrem belasten. Vor allem in der NATO, da hatten sich beide Seiten nach vielfältigen atmosphärischen Störungen gerade wieder so ein bisschen angenähert. Aber damit wäre es dann wohl erstmal wieder vorbei.
Anja Günther mit Reaktionen auf die angedrohte Ausweisung des deutschen und weiterer Botschafter aus der Türkei. Angesichts der Migration über die Belarus-Route hat Bundesinnenminister Seehofer in Aussicht gestellt, die Zahl der Bundespolizisten im Grenzgebiet zu Polen, falls nötig, aufzustocken. In einem Zeitungsinterview machte er deutlich, dass dort gegebenenfalls Grenzkontrollen erwogen werden könnten. Die Debatte um Flüchtlinge, die aus Belarus über Polen in die EU kommen, geht währenddessen weiter. Birte Sönnigsen berichtet.
Zusätzliche Polizistinnen und Polizisten patrouillieren schon jetzt an der deutsch-polnischen Grenze. 800 Schaften hat Innenminister Horst Seehofer zur Unterstützung ins Grenzgebiet geschickt.
Das ist schon eine ganze Menge und ich bin auch bereit, da noch mehr zu tun.
Noch mehr könnte zusätzliche Einsatzkräfte bedeuten oder aber reguläre Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Polen. Die Entscheidung darüber kommt aus Sicht des noch amtierenden Innenministers auf die nächste Bundesregierung zu. Mehr als 6.000 Fälle von unerlaubten Einreisen hat die Bundespolizei im Zusammenhang mit Belarus festgestellt. Kein Vergleich zu den Fluchtbewegungen von 2015 und 2016, sagt Horst Seehofer. Und die Ursachen sind andere. Die EU beschuldigt den belarussischen Machthaber Lukaschenko, gezielt Flüchtende an die EU-Außengrenze zu bringen. Das sieht auch der sächsische CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer so.
Es ist ein staatlich organisierter Menschenhandel. Lukaschenko, eigentlich eine Witzfigur, ein Staatschef, der die Zustimmung in seinem Land verloren hat, der jetzt versucht, die Europäische Union unter Druck zu setzen, indem er Menschen als Waffe benutzt, als Asylbewerber nach Europa schickt.
Auch für FDP und Grüne ist klar, dass sich die EU nicht erpressen lassen darf. Der Grünen-Co-Chef Robert Habeck will Polen bei der Aufnahme von Geflüchteten aus Belarus unterstützen und sie in Europa verteilen. Habeck fordert schärfere Sanktionen gegen Belarus. Auch Konstantin Kuhle von der FDP setzt auf einen gemeinsamen Weg.
Insgesamt darf die Europäische Union sich nicht erpressen lassen von einer Strategie des belarussischen Diktators Lukaschenko, die nur darauf angelegt ist, Polen und Deutschland in dieser Frage zu spalten.
In Belarus sollen sich etwa 15.000 Menschen aufhalten, die auf ihre Chance in der EU hoffen. Ihre Lage spitzt sich nach Einschätzung von Menschenrechtlern weiter zu. Die Flüchtenden kommen hauptsächlich aus dem Irak, Syrien, Iran, Afghanistan und Pakistan. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Für Michael Kretschmer ist aber klar, wie diese Menschen dorthin kommen.
In den allerwenigsten Fällen sind es Menschen, auch bei anderen vorangegangenen Flüchtlingsströmen, die sich selbst auf den Weg gemacht haben. Dahinter steckt immer eine kriminelle Organisation. Diesmal ist etwas Besonderes, dass ein Staat dahinter steckt.
Kretschmer hält es für richtig, Polen und Litauen an den EU-Außengrenzen zu unterstützen und dass gegen die Fluggesellschaften vorgegangen wird,
die sich daran beteiligen, an diesem Schlepperhandel. Denn es ist ja vollkommen klar, wer nach Weißrussland fliegt, aus dem Irak, das sind Leute, die als Flüchtlinge zu uns kommen sollen. Und da haben wir genügend Instrumente, als Europäische Union mit aller Härte dagegen vorzugehen.
Während weiter nach diplomatischen Lösungen gesucht wird, fordern die Kirchen, die Menschen an den Grenzen nicht alleine zu lassen. Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Heinrich Bedford Strom, sagte, die Menschenwürde gilt auch hier.
Die Debatte um Flüchtlinge, die aus Belarus über Polen in die EU kommen, geht weiter. Der Bericht von Birte Sönnigsen. Fast 11 Monate nach der Amokfahrt in Trier ist ein weiteres Opfer gestorben. Wie die Stadt heute mitteilte, erlag der Mann am Freitag den Folgen seiner schweren Verletzungen. Er ist das 6. Todesopfer der Amokfahrt vom 1. Dezember vergangenen Jahres. SWR-Reporterin Andrea Maisberger.
Bei dem Verstorbenen handelt es sich nach Angaben der Stadt um den Ehemann der 73-jährigen Frau, die bei der Amokfahrt am 1. Dezember 2020 ums Leben gekommen war. Er selbst sei bei der Tat schwer verletzt worden und erst vor kurzem aus der Reha zurückgekehrt. Er habe noch an der Beerdigung seiner Frau teilgenommen, so die Stadt. Wenige Tage später sei er mit einem Rückfall erneut ins Krankenhaus gekommen. Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe sprach den Angehörigen sein aufrichtiges herzliches Beileid aus und wünschte der Familie viel Kraft. Bei der Amokfahrt am 1. Dezember 2020 war ein Mann mit einem Geländewagen durch die Trierer Innenstadt gerast. Dabei wurden 5 Menschen getötet und zahlreiche Menschen teils schwer verletzt.
SWR 2 aktuell am Sonntagabend. Die simbabwische Autorin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga hat heute in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Die 62-Jährige verbinde in ihrem künstlerischen Werk ein einzigartiges Erzählen mit einem universellen Blick, sagte die Vorsteherin des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friedrichs, bei der Übergabe des Preises. Dangarembga sei nicht nur eine der wichtigsten Künstlerinnen ihres Landes, sondern auch eine weithin hörbare Stimme Afrikas in der Gegenwartsliteratur. Mehr von Michael Reinartz aus Frankfurt.
Im September ist der 3. Teil von Tsitsi Dangaremguas Romantrilogie auf dem deutschen Buchmarkt erschienen. In Überleben schildert die Schriftstellerin, wie es ihrer Protagonistin Tambuzai als älter gewordenen Frau in der Hauptstadt Harare geht. Die Story der Antiheldin Tambuzai hat die Jury des Friedenspreises überzeugt.
Man geht ja mit Tambuzai, man spürt mit ihr, man wird ein Stückchen Tambuzai in deinen Büchern. Und das ging uns allen so und plötzlich war der Name klar.
Es ist eine Emanzipationsgeschichte hart entlang der eigenen Biografie der Autorin. Tambuzai scheitert nicht nur an den hohen Erwartungen an sich selbst, sondern vor allem am Patriarchat und den postkolonialen Strukturen in ihrem Land. So gut wie jede Frau dort hat männliche Gewalt erlebt. Darauf will die Preisträgerin mit ihrer Arbeit aufmerksam machen. Die Laudatorin Auma Obama hat in ihrer Rede in der Paulskirche ihre Freundin Tsitsi Dangaremgwa als Aktivistin bezeichnet.
Mit deiner Arbeit hast du gegen alle Widerstände, wir haben gesehen, du wurdest verhaftet, und mit allen möglichen Mitteln, schreiben, Filme machen, laut werden, für die Stimmlosen und für die Meinungsfreiheit in deinem Land Zimbabwe gekämpft.
Die Germanistin und Soziologin Obama hielt eine sehr persönliche Rede auf Tsitsi Dangaremgwa. Denn beide Frauen haben vor Jahrzehnten gemeinsam an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin studiert.
Ein gewöhnliches Leben ist, war keine Option für dich. Weder für dich noch für mich. Denn wir sind getrieben und fühlen uns in der Verantwortung, Veränderungen zum Guten zu ermöglichen.
Die Verleihung des Friedenspreises 2021 ist erneut ein politisches Statement. Gewürdigt wird Dangaremguas Freiheitskampf gegen Korruption und Vetternwirtschaft in Simbabwe, das bis 1980 noch Rhodesien hieß und zum britischen Empire gehörte.
Zimbabwe, der Staat, aus dem ich komme, hat nie Frieden gekannt. Unterschiedliche Formen institutionalisierter Gewalt wurden von weißen Menschen gegen schwarze Menschen ausgeübt. Als die britischen Siedler kamen, um das Land zu besetzen.
Das sei kein isoliertes Ereignis gewesen. Und die durch westliche Kolonialgesellschaften ausgeübte Gewalt sei überall auf der Welt bis heute spürbar.
Die gewaltsame Weltordnung, in der wir heute leben, wurde von gewissen hierarchischen Denkweisen etabliert. Die Lösung ist, ethnisch determinierte und andere hierarchische Denkweisen abzuschaffen, die auf den demokratischen Merkmalen wie sozialem und biologischem Geschlecht, Religion, Nationalität, Klassenzugehörigkeit und jedweden anderen Merkmalen beruhen, die in der gesamten Geschichte und überall auf der Welt die Bausteine des Imperiums waren und noch immer sind.
Daher müsse es nun eine neue Aufklärung geben, die das Wir in den Mittelpunkt rücke. Die Aufklärung der vergangenen Jahrhunderte sei abgelaufen. Wie ihre Romanfigur Tambuzai hat die Friedenspreisträgerin trotz aller Enttäuschungen und Belastungen in ihrem Leben immer Willensstärke bewiesen und nie aufgehört zu kämpfen. Der Titel ihres jüngsten Romans Überleben ist damit programmatisch. Auma Obama, die Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten, wünschte ihr, dass ihr künftig mehr Anerkennung zuteil wird.
Du bist geworden zu einer der bedeutsamsten und wichtigsten Stimmen auf dem afrikanischen Kontinent. Und hoffentlich bald mit diesem Preis weltweit. Und alle, die hier sind, seien Sie nicht erstaunt, dass es ein Tsitsi Dangaremba diesen Preis bekommen hat. Bitte lesen Sie afrikanische Literatur. Schauen Sie über Ihren Horizont heraus. Wir sind da, wir sind stark. Lesen Sie über das, was auf dem Kontinent geschrieben wird.
Zu Beginn der Preisverleihung kam es während der Rede des Frankfurter Oberbürgermeisters Feldmann noch zu einem besonderen Moment. Spontan war die grüne Frankfurter Stadtverordnete Miriane Mahn an das Rednerpult getreten. Dort sprach sich die dunkelhäutige Politikerin emotional gegen die Teilnahme rechter Verlage auf der Frankfurter Buchmesse aus.
Und die Diskussion darüber geht weiter. Die simbabwische Autorin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga hat heute den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten. Das war aus Frankfurt ein Bericht von Michael Reinartz.